NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Schwere Zeiten und neue Herausforderungen für den Klimaschutz. Darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Starkregen, Dürren, Tornados. In Zeiten des Klimawandels verändern sich die Wetter- und Umweltverhältnisse weltweit. Die Meere werden wärmer, der Meeresspiegel steigt und in der Antarktis hat sich nun ein riesiger Eisberg vom Schelfeis abgelöst. Er ist über 5000 Quadratkilometer groß, also etwa doppelt so groß wie zum Beispiel das Saarland. Dass so ein riesiges Stück vom Schelfeis abbricht, ist ungewöhnlich, sagen Wissenschaftler am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Aber ob das wirklich eine neue Folge des Klimawandels ist, ist bislang noch nicht klar. Allerdings könnte das Abbrechen des Eisbergs selbst Folgen haben. Stefanie Peik berichtet.
Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Auf Satellitenaufnahmen ließ sich schon länger beobachten, wie sich ein gewaltiger Riss im Schelfeis immer weiter vorarbeitete. Zuletzt hatte er einen großen Sprung nach vorne gemacht. Nun hat sich ein gigantischer Eisberg vom Larsen-C-Eisschelf gelöst. Wie gigantisch genau, weiß Niklas Neckel, Experte für Polar- und Meeresforschung am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Also ich habe nochmal nachgemessen aus den aktuellen Satellitendaten, die wir haben. Und der Eisberg hat zurzeit eine Größe von 5.900 Quadratkilometern. Circa 11-mal der Bodensee. Es ist einer der größten Eisberge, die hier abgebrochen sind. Und das macht die Sache so spannend.
Der Mega-Eisberg könnte bald in viele kleinere Stücke zerfallen. Oder, zweite Möglichkeit, er bleibt erstmal als ganzer Eisberg erhalten und treibt langfristig Richtung Norden.
Wir haben im Moment halt in der Antarktis Winter, weshalb wir auch relativ viel Meereis in der Region haben, das die Drift des Eisbergs behindern kann. Aber generell bewegt sich der Eisberg Richtung Norden.
Und Richtung Norden wird's wärmer. Der Eisberg dürfte also nach und nach schmelzen. Das Problem ist nicht dieser Eisberg, sondern die Lücke, die er hinterlässt. Schelfeise sind dicke, schwimmende Platten aus Eis, die die Küste der Antarktis säumen. Sie entstehen, wo Gletscher in den Ozean münden. Auf der Meerseite brechen öfter mal Stücke von diesen Eisfeldern ab, sie kalben. Gleichzeitig rückt neues Eis aus dem Inland nach.
An einem Eisschelf bricht immer mal wieder ein Stück ab. Was jetzt passiert ist, ist einfach die enorme Größe dieses Eisbergs.
Auf einen Schlag, sagt Niklas Neckel, ist das Larsen-C-Eisschelf um etwa ein Zehntel geschrumpft. Noch nie zuvor hat sich die Kante des Schelfeises so weit zurückgezogen. Es könnte nun einfach wieder Eis nachkommen, wie sonst auch. Manche Forscher fürchten aber, dass die ganze Platte an Stabilität verliert, weil sich ähnlich wie bei einer Sicherheitsglasscheibe nun auch in anderen Teilen Risse ausbreiten könnten. Am Ende, möglicherweise erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten, könnte die ganze Platte einstürzen, wie zuvor schon die benachbarten kleineren Schelfeisflächen Larsen A und B 1995 und 2002. Falls auch Larsen C zerfällt, würde das noch nichts am Meeresspiegel ändern, weil Schelfeis und Eisberge ja bereits im Wasser schwimmen. Wenn sie schmelzen, nehmen sie nicht mehr Platz weg als vorher als gefrorenes Eis. Das Schelfeis ist aber auch eine natürliche Barriere für die Inlandsgletscher. Die könnten sich ohne die Schelfeisbremse schneller als sonst ins Meer schieben. Und das hätte dann tatsächlich Folgen für den Meeresspiegel. Ohne Larsen C würden langfristig enorme Wassermassen freigesetzt. Wissenschaftler befürchten dann einen Meeresspiegelanstieg um rund 10 Zentimeter. Ein mögliches Zukunftsszenario. Bleibt die Frage, ob der neue Mega-Eisberg schon eine Folge des Klimawandels ist. Der Bremerhavener Forscher Niklas Neckel will sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Also, dass der Klimawandel da ist, das ist unbestreitbar. Und auch in der antarktischen Halbinsel sind steigende Temperaturen zu beobachten auf jeden Fall. Inwieweit jetzt dieses Ereignis direkt dem Klimawandel zuzuordnen werden kann, kann ich nicht sagen.
Bei einem einzelnen Ereignis ist so etwas immer schwierig. Sicher aber ist, in der Antarktis schreitet die Erwärmung dramatisch voran, 5-mal so schnell wie im globalen Durchschnitt. Und die steigenden Wasser- und Lufttemperaturen bedrohen das Eis zusätzlich.
Mögliche Folgen des Abbruchs des riesigen Eisbergs vom Schelfeis in der Antarktis. Das war ein Beitrag von Stefanie Peik. Die Musik, die Sie hören, kommt von David Nesselhauf. Die CD heißt Afrokraut. Während der Klimawandel voranschreitet, sind die im Pariser Klimaschutzabkommen gesteckten Ziele der beteiligten Länder kaum noch umzusetzen. Beim G20-Gipfel in Hamburg hatten 19 Mitglieder der Staatengruppe ihr Festhalten am Klimaschutzabkommen bekräftigt. Der US-Präsident Donald Trump hat allerdings erneut seinen Rückzug aus dem Vertrag angekündigt. Kaum war der G20-Gipfel in Hamburg zu Ende, stellte auch der türkische Präsident Erdogan die Umsetzung des Klimaabkommens in Frage. Wie ist es um den Klimaschutz bestellt? Und was passiert, wenn sich nicht alle Mitglieder in der Staatengruppe beteiligen? Würden unsere Klimaschutzziele dann überhaupt noch genügend bewirken? Daniela Remus hat sich bei Wissenschaftlern erkundigt.
2 Grad Erderwärmung, das ist die magische Grenze. Wenn es gelingt, die 2 Grad bis Ende dieses Jahrhunderts nicht zu überschreiten, dann könnte es doch noch etwas werden mit dem Aufhalten des Klimawandels, heißt es immer wieder. Die 2-Grad-Vereinbarung, der Dreh- und Angelpunkt des Pariser Klimaschutzabkommens.
Wenn wir keine Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, wenn wir also weitermachen wie bisher, dann wären wir eher auf dem Weg in eine Welt, die 4 oder 5 Grad wärmer ist.
Sagt Joachim Marotzke, Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg. Die Folgen dieser deutlichen Erwärmung sind bekannt. Das weitere Abschmelzen der Polkappen, starke Überschwemmungen durch den Meeresspiegelanstieg, Dürreperioden und extreme Wetterphänomene, wie zum Beispiel Hurricanes, in Gegenden, in denen es sie vorher nicht gegeben hat. Das letzte Mal, als sich die Erdatmosphäre um 4 bis 5 Grad erwärmte, besiegelte dieser Temperaturanstieg das Ende der Eiszeit. Das Pariser Klimaschutzabkommen soll das verhindern. Aber die Vereinbarungen und deren Umsetzung sind freiwillig, erklärt der Klimaforscher Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
Das Pariser Abkommen war ohnehin eine Mogelpackung. Man hat zwar erklärt, man möchte die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen, am besten sogar auf 1,5 Grad, aber die Länder haben ja Selbstverpflichtungen abgegeben und wenn man all diese Selbstverpflichtungen zusammenzählt, dann kommt man ungefähr auf 3 Grad. Das heißt also, in Paris passen sozusagen Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammen und deswegen hat man in Paris auch vereinbart, dass man sich dann in den kommenden Jahren noch einmal trifft, um sozusagen diese Verpflichtung noch weiter zu verschärfen.
Deutschland als 6. größter Klimasünder weltweit wollte beispielsweise bereits bis 2020 40% seiner CO2-Emissionen verringern. Zurzeit liegt die Reduktion aber erst bei etwa 27%. Und es gibt trotzdem noch immer keinen verbindlichen Beschluss, wann die deutschen Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, die ja ein entscheidender Verursacher der Treibhausgase sind. Und auch die USA als 2. größter Verursacher von Treibhausgasen weltweit haben ihr Ziel, das sie unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama angekündigt haben, nicht erreicht, erklärt Niklas Höhne, Klimaforscher vom New Climate Institute in Köln.
Ja, die USA möchte 26-28% der Emissionen reduzieren bis 2025 im Vergleich zu 2005. Und ein paar dieser Reduktionen haben sie schon geschafft, aber da ist noch eine große Lücke von ungefähr 500 Megatonnen oder einer halben Gigatonne. Also da ist noch eine signifikante Lücke in dem, was passieren muss.
Und die wird jetzt auch erstmal nicht weiter geschlossen werden, da der jetzige US-Präsident Donald Trump auf dem G20-Gipfel in Hamburg wiederholt hat, aus dem Klimaschutzabkommen aussteigen zu wollen. Die USA verursachen zurzeit etwa 15-18% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Zum Vergleich, Deutschlands Anteil liegt bei etwa 2,5% und der chinesische Anteil bei knapp 30%. Was können die Klimaschutzmaßnahmen überhaupt noch bringen, wenn nicht alle Staaten sich daran beteiligen? Zumindest ist es nicht so, dass die Anstrengungen der anderen Länder durch den Ausstieg der USA sinnlos werden, sagen Forscher. Denn einerseits sei es nicht so, dass die USA komplett aussteigen werden. Viele Bundesstaaten, wie beispielsweise Kalifornien und auch Städte wie New York, hätten ja bereits angekündigt, trotzdem weiterzumachen in Sachen Klimaschutz, betont auch Joachim Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg.
Herr Trump mag ja sagen, Klimaschutz brauchen wir nicht und ist schädlich für die USA und alles Mögliche. Aber wenn man sich anschaut, wie das Land reagiert, zum Teil wird es einfach ignoriert, was er da sagt. Denn Es setzt sich auch dort immer mehr durch, dass durch den enormen Preisverfall in den Installationen für erneuerbare Energien, also Solar- und Windkraftanlagen, die Erneuerbaren, die werden einfach immer billiger. Und gegen dieses Preisargument kommt keine Politik an.
Die USA katapultierten sich mit ihrem Festhalten an den fossilen Brennstoffen wie der Kohle wirtschaftlich und auch politisch zurück in die Steinzeit, so die Überzeugung des Klimaforschers. Aber das schade vor allem den USA selbst, weniger dem Weltklima. Denn das wird stärker als bisher gedacht durch die Entwicklungen in China und Indien geschützt, sagt Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln.
Wenn man sich anschaut, was die Emissionsvorhersagen sind in China und Indien für das Jahr 2030 ungefähr, dann rechnen wir aus, dass derzeit die Emissionen ungefähr 2 bis 3 Gigatonnen niedriger ausfallen in 2030, als wir das noch vor einem Jahr gedacht haben. Und damit werden China und Indien ihre Verpflichtungen deutlich übererfüllen. Und diese Reduktionen sind sogar höher oder überkompensieren die möglichen Verluste, die wir auf der Seite der USA sehen, wenn in den USA nun tatsächlich wirklich überhaupt nichts mehr passieren würde.
Vor allem der Rückgang der chinesischen Emissionen ist für den globalen Klimaschutz von enormer Bedeutung. Ihr Anteil macht fast 1/3 der weltweiten Emissionen aus. Auch deshalb sind sich die Wissenschaftler sicher, dass es nicht der Ausstieg der USA ist, der den Klimaschutz jetzt zum Wanken bringt. Und auch die Drohungen der Türkei, das Abkommen unter Umständen nicht zu unterschreiben, kann das Vorhaben nicht nachhaltig torpedieren. Vorausgesetzt, der Rest bleibt sich einig. Danach sieht es zurzeit aus, und das ist auch bitter nötig, betont Klimaforscher Niklas Höhne.
Also es müssten eigentlich alle ihre Anstrengungen mindestens verdoppeln. Und das bedeutet, dass im Prinzip sich niemand zurücklehnen kann. Und deswegen ist es auch besonders unvorteilhaft, dass Deutschland eben sich ein Ziel gesetzt hat und jetzt das Ziel nicht erreichen wird. Um wirklich Vorreiter zu sein, müssten diese Emissionen deutlich sinken, langfristig eben auf null. Denn nur wenn global die Emissionen auf null senken, können wir auch tatsächlich das Klima und die Temperaturerhöhung begrenzen.
Der Klimaschutz am Wanken? Daniela Remus berichtete. Schwere Zeiten und neue Herausforderungen für den Klimaschutz. Darum geht es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Extremwetterereignisse machen inzwischen manchen Menschen Sorgen. Viele haben das Gefühl, dass der Starkregen, die Gewitter und sogar die Tornados bei uns bereits zugenommen haben. Besonders schwerwiegend sind die Folgen von solchen Extremwetterereignissen, wenn sie zusammen auftreten, sagen Forscher an der ETH, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. In einer neuen Studie haben sie das gleichzeitige Auftreten von Hitzewellen und Dürren untersucht. Ich habe mit Jakob Tscheischler darüber gesprochen. Er ist Leiter der Studie. Das Risiko solcher gleichzeitigen Extremwetterereignisse wurde bisher unterschätzt, sagen sie. Wie haben Sie das herausgefunden?
Normalerweise wird Hitze und Dürre unabhängig voneinander untersucht. Und wenn man dann abschätzt, wie häufig beide gleichzeitig auftreten, dann unterschätzt man das Risiko. Also wenn man zum Beispiel eine Hitzewelle hat, die nur alle 10 Jahre auftritt im Durchschnitt und eine Dürre, die auch nur alle 10 Jahre auftritt, dann würde man abschätzen, dass dann das kombinierte Risiko eigentlich nur einmal in 100 Jahren ist. Aber wie wir gezeigt haben, ist es viel häufiger.
Wie viel häufiger?
Also das hängt ein bisschen von der Region ab. Also zum Beispiel in so im mittleren Westen in den USA ist dann eben statt einmal in 100 Jahren dann schon einmal in 20 Jahren, also ein Faktor 5 häufiger. In Zentraleuropa ist es ungefähr ein Faktor 3 häufiger.
Haben Sie das weltweit untersucht?
Genau, wir haben das weltweit untersucht, ja.
Was ist das Gefährliche daran, dass Dürre und Hitzewelle zusammen
passieren? Also wenn die beiden zusammen passieren, dann sind meistens die Auswirkungen eigentlich viel schlimmer, als wenn die Ereignisse einzeln passieren. Also zum Beispiel war jetzt vor kurzem waren diese starken Feuer in Portugal und auch 2010 gab es extrem heiße und trockene Bedingungen in Russland, so um Moskau rum. Und da gab es dann sehr viele Feuer auch. Also da sind dann sehr viele Menschen dran gestorben und es wurde auch sehr viel Ernte vernichtet dadurch.
Wie ist das bei anderen Extremwetterereignissen, wie zum Beispiel dem Starkregen, in der Verbindung mit anderen Extremwetterereignissen?
Für Starkregen gibt es Verbindungen mit anderen Extremwetterlagen in den Küsten oft. Also wissen wir jetzt nicht so viel über die zukünftige Prognosen, aber in vielen Küstenregionen ist zum Beispiel Starkregen dann korreliert mit Sturmböen. Wenn vom Meer Wasser kommt und dann vom Land und dann in Kombination, ist dann das Flutrisiko viel höher, als wenn man das unabhängig voneinander betrachten würde.
Bei den Hitzewellen und Dürren, die Sie vor allem untersucht haben, handelt es sich ja um eine Kopplung von zwei Extremwetterereignissen. Und dieses gleichzeitige Auftreten dieser beiden Extreme nimmt zu. Aber hängen Hitze und Trockenheit nicht sowieso zusammen? Löst eine Hitzewelle nicht generell eine Dürre oder auch umgekehrt eine Dürre eine Hitzewelle aus?
Ja, also da gibt es auf jeden Fall Rückkopplungen und in Zentraleuropa zum Beispiel ist es relativ klar so, dass wenn es sehr trocken ist und sehr heiß, dass es dann noch trockener wird und noch heißer und sich das dann gegenseitig verstärkt.
Also das heißt, diese Korrelation der beiden Extremwetterphänomene hat die Auswirkung, dass sie noch mehr zunehmen, sich verstärken? Oder wie muss ich das verstehen?
Genau, also weil es diese Rückkopplungseffekte gibt und auch wegen Großwetterlagen. Aber wir haben jetzt noch nicht im Detail untersucht, warum. Wir würden annehmen, dass es daran liegt, dass dann auch dem Boden noch mehr Wasser entzogen wird, der Boden noch schneller austrocknet und quasi, dass diese Rückkopplung dann einfach noch stärker stattfinden und sich noch gegenseitig verstärken.
Was für Risiken entstehen dadurch in unseren Städten oder auch in der Landwirtschaft? Durch dieses gleichzeitige Auftreten von Dürre und Hitzewellen?
Dass man zum Beispiel nicht mehr schnell genug sich regenerieren kann. Also dann brauchen vielleicht Ökosysteme längere Regenerationszeit und können dann sich nicht mehr so schnell regenerieren.
Wir haben eben schon mal über Portugal gesprochen. Wie ist das mit den Waldbränden, die es zum Beispiel gerade in Portugal gab? Haben die womöglich auch mit der zunehmenden Gleichzeitigkeit von Dürren und Hitzewellen zu tun?
Sowas lässt sich immer sehr schwer zuweisen. Also es kann schon sein, dass dadurch leichter zu Feuern kommt. Das können wir aber jetzt mit unserer Studie nicht so direkt zeigen.
Und könnte man generell sagen, dass dadurch leichter Waldbrände auftreten werden?
Ja, das würde ich schon sagen, ja. Es kann dazu führen, dass wir häufiger dann auch Waldbrände haben, ja.
Mit Ihrer Studie wollten Sie und Ihre Kollegen ja auch eine Möglichkeit schaffen, sich in Zukunft besser auf solche gekoppelten Extremwetterereignisse vorzubereiten. Aber sehen Sie auch Möglichkeiten, mit dem Klimaschutz noch vorbeugend einzuschreiten, zu verhindern, dass es so weit kommt?
Ja, also wenn eigentlich diese Verstärkung dieser Korrelation hängt so ein bisschen auch mit der Stärke des Klimawandels zusammen. Also wenn die globale Mitteltemperatur weniger stark ansteigt, würden wir auch erwarten, dass diese Korrelation weniger stark zunimmt. Das heißt, je stärker man die globale Mitteltemperatur begrenzt, desto weniger hat man auch dieses Problem der häufiger auftretenden gleichzeitigen Dürre und Hitze.
Das war Jakob Tscheischler, Wissenschaftler an der ETH in Zürich.
Schon jetzt steht der Klimaschutz vor großen Herausforderungen. Das deutsche Ziel, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um 40% gegenüber dem Jahr 1990 zu senken, ist inzwischen kaum noch zu schaffen. Jedenfalls waren im vergangenen Jahr erst 27% erreicht. Es gilt jetzt noch mehr als vorher, in der Industrie, im Auto und im Flugverkehr oder auch beim Heizen darauf zu achten, dass deutlich weniger Kohlendioxidemissionen entstehen. Aber auch Methan, das bei der Gewinnung von fossilen Brennstoffen und in der Landwirtschaft freigesetzt wird, zählt zu den Treibhausgasen. Vor Helgoland haben Forscher jetzt sogar 400.000 Krater im Meeresboden gefunden, aus denen Methan heraustritt. Ähnliches berichten Forscher auch über das Treibhausgas Distickstoffmonoxid, auch als Lachgas bekannt. Es werden immer mehr neue Quellen dieses Treibhausgases gefunden, auch im Meer. Wie von einem internationalen Forscherteam im Atlantik. Thomas Sambol mit Einzelheiten.
Kapverdische Inseln mitten im Atlantik im Jahr 2014. Wissenschaftler des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel nahmen auf hoher See Wasserproben. In der Tiefe waren unbemannte Messdrohnen unterwegs. Viele Kilometer über ihnen machte ein Satellit Bilder von der Meeresoberfläche. Wozu der ganze Aufwand? Die Antwort: ein Wirbel im Ozean war auf dem Weg zu den Kapverden. Kein Sturm, nein, es war ein riesiger Wirbel aus Wasser. Der Meeresforscher Björn Fiedler erinnert sich.
So große Wirbel muss man sich vorstellen, wie zum Ostfriesentee zum Beispiel, wo man ein bisschen Sahne reinmacht, mit dem Löffel durchgeht, dann sieht man so Verwirbelungen in der Sahne, also als anschauendes Beispiel. Und solche Wirbel gibt es halt im Großen, so bis 100 Kilometer zum Beispiel, vor Westafrika, die sich da an der Küste loslösen und in den offenen Ozean treiben. Und die sind natürlich schwer zu erkennen, weil der Ozean riesengroß ist.
Soweit nichts Ungewöhnliches. Meereswirbel sind bekannt, wenn auch bislang wenig erforscht. Sie hängen mit den Strömungsverhältnissen vor der jeweiligen Küste zusammen. Dieser Wirbel jedoch, auf den es die Kieler Wissenschaftler und ihre Kollegen abgesehen hatten, war etwas ganz Besonderes. Der Begriff Todeswirbel machte die Runde.
Wir haben zum Beispiel gefunden, dass dort extrem niedrige Sauerstoffkonzentrationen vorherrschen in diesem Wirbel auf einer Wassertiefe von ungefähr 100 Metern. Also man hat da eine richtige Blase an sehr niedrigem Sauerstoff.
Eine sauerstoffarme Zone mitten im sauerstoffreichen Atlantik? Das konnte eigentlich gar nicht sein. Auch Meeresforscher Arne Körzinger vom Geomar wunderte sich über das seltsame Wirbelphänomen vor den Kapverden.
Das sind rotierende Wassermassen und wenn das Umgebungswasser immerhin noch relativ viel Sauerstoff enthält, es war für uns nicht eigentlich anzunehmen, dass es im Inneren eines solchen Wirbels nun plötzlich komplett sauerstoffverarmte Bedingungen geben könnte. Aber wir haben inzwischen verstanden, dass es eine bestimmte Art von Wirbeln gibt, die fast wie ein Fass Wasser so isoliert sind. Das heißt, sie tauschen sich mit dem Umgebungswasser nicht aus, sie tauschen sich nach unten und oben praktisch nicht aus. Man kann sich das wirklich so vorstellen, als würde ein gigantisches Fass Meerwasser durchs Meer treiben.
Was in diesem Wirbelfass drin steckte? Jede Menge bis dahin im Atlantik unbekannter Mikroorganismen, die von Pflanzenresten und anderem organischen Material im Wasser leben und dabei jede Menge Sauerstoff verbrauchen.
Dass am Ende innerhalb dieses Fasses von Meerwasser der Sauerstoff aufgebraucht ist. Und dann haben wir die Bedingungen, die erforderlich sind, um besonders starke Produktionen von Lachgas zu erzeugen. Das Überraschende ist, oder das für uns Neue ist eben, dass einige von diesen Wirbeln doch in ihrem Inneren komplett exotische biogeochemische Bedingungen entwickeln können. So exotisch, dass sie zum Beispiel so ein Hotspot für die Bildung von Lachgas sein können. Das haben wir vorher nicht ahnen können oder auch überhaupt nicht erkannt, dass das passieren könnte.
Ihre Erkenntnisse haben die Forscher jetzt in einem wissenschaftlichen Fachmagazin veröffentlicht. Die Ergebnisse sind wichtig, denn Lachgas ist für das Klima rund 300 Mal schädlicher als Kohlendioxid. Und?
Tatsächlich ist es so, dass insbesondere unter der Bedingung sehr niedriger Sauerstoffkonzentration Lachgas besonders stark produziert wird. Das ist ein natürlicher Prozess, den kennen wir aus den Böden, den kennen wir auch aus anderen Stellen im Meer, wo organische Substanz durch Mikroben veratmet, abgebaut wird, dass dort dabei Lachgas entsteht. Und deswegen ist auch bekannt, dass der Ozean generell eine leichte Lachgasquelle ist für die Atmosphäre. Die Ostsee wäre ein gutes Beispiel dafür.
Das Gotlandbecken etwa ist immer häufiger so gut wie sauerstofffrei. Auch dort wird jede Menge Lachgas freigesetzt. Viel mehr als normalerweise im Atlantik, sagt Björn Fiedler. Meereswirbel sind aber etwas völlig anderes als ein mehr oder weniger geschlossenes Ökosystem wie das tiefe Gotlandbecken in der Ostsee. Meereswirbel sind kurzlebig und nach ein paar Wochen oder Monaten wieder verschwunden. Sie sind dynamisch und rotieren durch die Ozeane. Dass unter diesen Bedingungen der Sauerstoff darin knapp werden und solche Wirbel deshalb zu einer Lachgasquelle werden könnten, kam für die Forscher völlig überraschend. Mehr noch.
Die Konzentrationen, die wir in diesen Wirbeln gefunden haben im Atlantik, sind die höchsten Werte, die wir eigentlich im Atlantik gemessen haben jemals, im offenen Atlantik. Da finden wir solche Konzentrationen eigentlich gar nicht. Und daher ist die Frage, wie viele von diesen Wirbeln eigentlich auftreten und welchen Beitrag die dazu haben können für die Lachgasemissionen des Atlantiks.
Das können die Forscher nämlich bislang noch nicht genau sagen. Nur so viel, so Arne Körzinger.
Ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, dass die Rolle des Ozeans als Quelle für atmosphärisches Lachgas bisher noch nicht vernünftig genug verstanden wird. Im Atlantik würden wir jetzt, glaube ich, nicht uns hinstellen und behaupten, dass diese Wirbel quantitativ einen großen Beitrag zum Lachgasbudget der Atmosphäre machen. Dennoch sind sie ein Beispiel dafür, dass wir eigentlich wahrscheinlich tendenziell die ozeanischen Emissionen von Lachgas unterschätzen und nicht überschätzen und unsere gegenwärtige Kenntnis nicht ausreicht.
Und der Meereschemiker Björn Fiedler ergänzt,
dass diese Wirbel, die wir da gefunden haben, uns Zustände zeigen des Ozeans, wie wir vermutlich sie in den nächsten 100 Jahren oder so vorfinden werden. Und sowas können wir im Labor nur schwer simulieren. Und deswegen sind diese Wirbel eigentlich ein tolles Beispiel, wie man, wenn man sie denn findet im Ozean, und das ist ja die große Herausforderung, weil sie so versteckt sind, aber wenn man sie denn findet, dann kann man halt auch einen kleinen Einblick in die Zukunft des Ozeans erhaschen.
Deshalb, und um genau herauszufinden, wie stark die Lachgasemissionen der rotierenden Wassermassen wirklich sind, werden die Kieler Forscher und ihre Kollegen auch weiterhin vor den Kapverden und anderen Meeresgebieten auf der Lauer liegen, auf der Jagd nach dem nächsten Treibhausgaswirbel.
Treibhausgaswirbel in den Meeren. Das war ein Beitrag von Thomas Sambol. Schwere Zeiten und neue Herausforderungen im Klimaschutz. Darum ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Glyphosat. Wissenschaftler suchen Alternativen für das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel auf unseren Feldern. Das Wort Pflanzenschutzmittel hört sich erst einmal harmlos und sogar positiv an. Denn immerhin enthält es den Begriff Schutz. Trotzdem sind aber Pflanzenschutzmittel, also Pestizide und Herbizide, nichts anderes als Gifte. Wenn durch sie Schädlinge, zu denen auch manche Insekten zählen, getötet werden, verschwinden sie auch als Nahrungsgrundlage für andere Tiere. Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ist aber nicht nur deshalb in der EU im Moment stark umstritten. Es steht seit langem im Verdacht, krebserregend zu sein. In Deutschland wird es trotzdem bislang noch auf etwa 40% der landwirtschaftlichen Felder gespritzt. Manche Wissenschaftler suchen nach umwelt- und gesundheitsfreundlicheren und gleichzeitig effektiven Alternativen. Wie würden die aussehen? Angelika Gördes-Giesen berichtet.
Unkraut auf dem Feld ist für Naturschützer eigentlich die falsche Bezeichnung. Sie sprechen lieber von Wildkräutern oder Beikraut, denn Disteln, Girsch, Ackerwinde und Co. auf dem Feld sorgen für Artenvielfalt und bieten zum Beispiel Insekten wichtige Nahrung. Ein Acker voller Wild- oder Beikräuter gefährdet aber die Getreideernte. Die sogenannten Unkrautvernichtungsmittel sind aber für manche Landwirte trotzdem keine Lösung mehr, wie zum Beispiel für Biobauer Thomas Mehring, der auf mechanische Verfahren setzt und auf die Chemie auf seinen Feldern verzichtet.
Es ist schon eine Herausforderung. Es ist natürlich anderes Arbeiten, ganz klar, ne? Und da muss man im Biolandbau dann vielleicht auch schon mal mit mehreren Leuten tätig werden und einfach richtig rausreißen und abfahren. Es macht schon Spaß. Es ist natürlich eine Herausforderung mit Höhen und Tiefen.
Mehring entfernt das Beikraut, das aber nicht mit der Hand, sondern mit einer riesigen Metallhacke, einem 12 Meter breiten Striegel hinter seinem Trecker.
Das sieht hinterher ziemlich gerupft aus, muss man sagen. Also wir haben das hier mal einmal ausprobiert. Aber es ist definitiv so, dass die Unkrautpflanzen da rausgerissen werden. Und das Getreide kriegt gelegentlich hier und da auch einen mit, aber in der Regel erholt sich das Getreide wieder. Man muss das so ein bisschen kompensieren durch eine höhere Aussaatmenge, weil ganz frei von Verlusten sind diese Vorgänge nie.
Verluste, die mit chemischen Mitteln nicht auftreten würden. Wissenschaftler suchen nach weiteren, effektiveren Alternativen für Pestizide und Herbizide. Überall in Städten und Gemeinden, nicht nur in der Landwirtschaft, gibt es Grünflächen, Wiesen und Wälder, die gepflegt werden müssen. In Städten ist der Einsatz von Pestiziden aber in der Regel nicht erlaubt. Arndt Verschwele, Leiter des Institutes für Pflanzenschutz am Julius-Kühn-Institut in Braunschweig, entwickelt mit seinen Kollegen neue, überall einsetzbare Möglichkeiten des Pflanzenschutzes.
Wenn chemische Verfahren nicht gehen, dann bleiben nur mechanische und thermische. Wir haben mal einen Versuch gemacht, Löwenzahn mit Heißwasser behandelt, also relativ große Pflanzen im Abstand von 2 Wochen. Und das haben wir 3-mal wiederholt. Die Pflanze ist nicht abgestorben. Also die Pflanze treibt dann relativ schnell wieder aus. Letztendlich langfristig führt das zum Erfolg. Ja, wenn man das immer und immer wiederholt, irgendwann kann die Pflanze nicht mehr sich aus der Wurzel regenerieren.
Auf befestigten Flächen wie Plätzen funktioniert das, aber auf Wiesen wird es kritisch, denn mit dieser Methode werden auch Blumen abgetötet. Darum gibt es für große Grünanlagen in den Städten auch immer noch die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung für den speziellen Einsatz von Pestiziden zu beantragen. In der Landwirtschaft können sich viele Betriebe einen Totalverzicht und die daraus resultierenden Ernteeinbußen häufig auch schlicht und ergreifend nicht leisten. In manchen Forschungsinstituten wird darum an einem integrierten Pflanzenschutzkonzept gearbeitet. Darin geht es um eine Reduzierung der Pflanzenschutzmittel. Klaus Gehring und sein Team an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft untersucht in einem Langzeitversuch, wie sich eine solche Reduzierung auf dem Acker auswirkt. Langzeitversuch heißt, die Wissenschaftler beobachten seit 10 Jahren die genauen Auswirkungen.
Der läuft in einer klassischen Fruchtfolge bei uns, Mais, Weizen, Wintergerste. Und hier unterscheiden wir die Kontrollvariante, in der wir keine Pflanzenschutzmittel einsetzen, eine Variante, die eine übliche Anwendung bedeutet und darauf aufgesetzt eine 25-prozentige pauschale Reduktion und eine 50-prozentige pauschale Reduktion der Aufwandmengen.
Jetzt, nach 10 Jahren, konnten die Forscher Bilanz ziehen. Eine Reduzierung von 25% der Pflanzenschutzmittel brachte keine großen Ernteverluste. Erst eine darüber hinausgehende Reduzierung führte zu Ernteeinbußen und auch Qualitätsmängel des Getreides. Die Versuche in Bayern haben auch gezeigt, dass schon ein tiefes Umpflügen der Äcker das Beikraut im Wachstum hemmt. Und noch eine Möglichkeit, so der Forscher Arndt Verschwele im Julius-Kühnen-Institut in Braunschweig, seien mechanische Methoden, mit der sich die Chemie ersetzen oder zumindest noch stärker reduzieren lässt. Die Tests laufen bereits.
Es gibt Systeme, die können die Reihe der Kulturpflanzen erkennen. Das andere muss das Unkraut sein. Also entweder ist es eine automatische Reihenführung, sagen wir dann. Das heißt, bei Pflanzenbeständen mit größeren Reihenabständen kann ich die Hacke so führen, dass sie möglichst dicht an die Kulturpflanzenreihe kommt. Aber wir haben mittlerweile einiges an technischer Unterstützung, also GPS-Ortung und Kamera-Bildanalysesysteme.
Und die ermöglichen beim Spritzen Unkraut direkt per Kamera an den Spritzdüsen zu erkennen und dann nur dort zu spritzen. Noch im Versuchsstadium sind Mini-Roboter.
Also Roboter ist dann der nächste Schritt. Da gibt es auch schon einige, die dann auch sogar Unkrautpflanzen erkennen können und dann gezielt vernichten. Aber das ist alles noch in der Erprobungsphase.
Die Idee, Mini-Roboter, die mit Sensoren ausgestattet permanent über den Acker fahren und dabei Insektenfraß, Unkräuter und Krankheiten erkennen und punktgenau behandeln können. Das allerdings ist noch absolute Zukunftsmusik, glaubt der Pflanzenschutzexperte der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft Klaus Gehring.
Der Kausus Knaxus ist dabei, dass der Aufwand für diese Technik, der monetäre Aufwand, die Kosten extrem hoch sind und das Einsparungspotenzial bei Pflanzenschutzmitteln, eben bei Herbiziden, sich dagegen nur in einem relativ wesentlich geringeren Bereich zeigt. Also wenn Sie pro Hektar 50 Euro Herbizid einsparen können, dann können Sie damit keine Technik finanzieren, die mehrere hunderttausend Euro kostet.
Das war ein Beitrag von Angelika Gördes-Giesen.
Der Ätna an der Ostküste Siziliens ist der größte und auch der aktivste Vulkan in Europa. 3300 Meter ist er hoch und die Kraterlandschaft auf ihm ähnelt der auf dem Mond. Zumindest waren Forscher dieser Ansicht. Warum sie auch mit einem Roboter, den sie eigentlich für eine Mission auf dem Mond konstruiert haben, auf den Vulkan gefahren sind, um ihn dort zu testen. Stefan Geier hat die Wissenschaftler begleitet.
Schwarze Lavasteine, Staub und immer wieder große Brocken auf dem Schotterweg. Man braucht schon Rallyefahrerqualitäten, um hier hoch auf den Ätna zu fahren. Es ist eine bizarre Landschaft. Der Jeep mit dem Forscherteam vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt quält sich bis auf 2600 Meter Höhe. Aber hier oben, sagt Projektkoordinator Peter Kür, finden sie genau das, was sie suchen. Unterschiedliche Gesteinsschichten, die der Vulkan bei seinen immer wiederkehrenden Ausbrüchen hinterlassen hat.
Seismische Aktivitäten in einer Tiefe von einigen hundert Kilometern. Und das soll auch in etwa den Bedingungen entsprechen, wie wir sie auf dem Mond finden.
Das Ziel der Forscher, sie wollen die ständigen Beben des Vulkans vermessen. Helfen soll ein Roboter. Der soll irgendwann die gleiche Arbeit auf dem Mond machen. Denn der Mond birgt immer noch wissenschaftliche Rätsel. Geheimnisvolle Beben erschüttern seine starre Kruste immer wieder. Daten dazu gibt es kaum. Und die wenigen stammen aus den Apollo-Missionen in den 70er Jahren. Könnte man das Zittern des Mondes exakt vermessen, könnte man viel über den Aufbau und damit über seine Entstehung lernen. Dafür allerdings Menschen auf den Mond zu schicken, ist viel zu teuer. Roboter sollen das leisten.
Ja, es sind schon extreme Bedingungen hier, also vor allem jetzt heute, sehr extrem Wind. Aber ansonsten ist es schon eine komplett andere Umgebung und sehr spannend. Auch die Fahrt hier hoch mit dem Truck ist schon mal ein Erlebnis wert.
Ingenieur Roland Roster bereitet bei heftigem Wind den Rover vor. Ein fahrbarer Roboter auf vier schwenkbaren Rädern mit einem starken, beweglichen Arm auf der Rückseite. Das Besondere, er soll hier oben auf dem Ätna selbstständig arbeiten. Seine Aufgabe, er muss empfindliche Messgeräte, sogenannte Seismometer, von einer Basisstation abholen und sie an festgelegten Stellen im Umkreis ablegen. Sie können dann jede noch so kleine Erschütterung des Vulkans fühlen. Noch ist der Wind zu stark. Die Forscher müssen warten. Ortswechsel. Am Fuß des Ätna in Catania im provisorischen Kommandozentrum warten Ingenieur Sebastian Brunner vom DLR in Oberpfaffenhofen und seine Kollegen. Jahrelang haben sie den Versuch geplant und dem Rover beigebracht, selbst zurechtzukommen.
Man hat hier auf dem Ätna wirklich Bedingungen, die man so im Labor nicht hat. Man hat Wind, man hat direkte Sonneneinstrahlung bzw. unterschiedliche Lichtbedingungen, was es für die Objekterkennung sehr schwer macht. Man hat Temperaturunterschiede, man hat Regen, man hat die ganzen Schwierigkeiten, welche durch das Wetter kommen. Und darauf muss der Roboter entsprechend reagieren können.
Am Mond ist nicht der Wind das Problem, keine Atmosphäre. Aber dafür gibt es starke Strahlung, ebenfalls schwieriges Terrain und auch extreme Temperaturunterschiede. Der Wind flaut ab. Der Rover ist jetzt auf sich allein gestellt. Im Schritttempo rollen seine metallenen Räder durch die schwarzen Lavasandkörner. Er nähert sich der Basisstation. Zuerst muss er die Messgeräte erkennen, die er abholen soll. Die Ingenieure im Kontrollzentrum können jetzt nur noch beobachten.
Die wirklich spannenden Punkte sind immer die, wenn der Roboter mit seiner Umgebung in Kontakt geht. Das bedeutet, wenn der Arm, das seismische Messgerät, greift, vom Lander abdockt und diese auf dem Roboter platziert. Und dann, wenn er an seinem Zielort angekommen ist, dieses Messgerät wieder aufnimmt und auf dem Boden platziert. Das sind immer die Momente, wo sehr viel schief gehen kann.
Es dauert mehrere Tage, bis alle Schwierigkeiten ausgeräumt sind. Immer wieder hakt es, weil der Rover die Messinstrumente nicht erkennt, weil er sie nicht fassen kann oder weil die Kommunikation zwischen Rover und Basisstation nicht klappt und vieles mehr. Letztendlich aber funktioniert es. Der Rover holt die Seismometer ab und bringt sie an die vorgesehenen Stellen. Er legt sie dort ab und baut so ein funktionsfähiges Netz aus Sensoren auf. Und das alles selbstständig. Der gesamte Vorgang wird live an das Kontrollzentrum am Fuß des Ätna gefunkt.
Das Gefühl ist ziemlich überwältigend, als wir das erste Mal dieses Messinstrument erkannt haben, abgedockt haben und ausgebracht haben auf dem Ätna. Das war einer der großartigsten Momente, als es vollautonom geklappt hat.
Jetzt, nach 4 Wochen Ätna- bzw. Mondsimulation, wissen die Forscher bereits, dass nicht nur der robotische Teil geklappt hat. Die Seismometer haben das Zittern des Vulkans in mehreren hundert Kilometern Tiefe aufzeichnen können. Wie detailliert es sich verwerten lässt, werden die Auswertungen zeigen. In Zukunft sollen solche autonomen Roboter auf dem Mond oder fremden Planeten auch komplexere Aufgaben lösen. So plant die Europäische Raumfahrtorganisation ESA zum Beispiel, ein ganzes Dorf auf dem Mond zu bauen. Für Astronauten, die längere Zeit dort arbeiten sollen. Noch sind das nur Zukunftsvisionen. Die Technik ist noch nicht ansatzweise robust genug für die extremen Bedingungen auf dem Mond oder Planeten. Aber die Versuche auf dem Ätna zeigen, die Idee funktioniert. Denn wie es aussieht, sind autonom arbeitende Roboter die einzigen, die uns in Zukunft den Weg zu fernen Himmelskörpern ermöglichen können.
Stefan Geier berichtete über den Test eines Roboters auf dem Ätna, der eigentlich für eine Mondmission konstruiert wurde.
Aus der Wissenschaft.
Das Bundesamt für Strahlenschutz will mehr über die Gesundheitsrisiken von Stromnetzen wissen. Am Dienstag stellten die Mitarbeiter des Amtes darum in Berlin eine neue Forschungsinitiative zum Thema vor. Es geht unter anderem um die Frage, welche Auswirkungen elektrische und magnetische Felder zum Beispiel an Hochspannungsleitungen haben können und welche Schutzmaßnahmen es gibt. 33 Studien in verschiedenen Forschungsbereichen sollen mehr Klarheit bringen. Nachdem am vergangenen Wochenende 6 Höhlen auf der Schwäbischen Alb von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt worden sind, soll dort ein Infozentrum entstehen. Bei den Fundstätten, in denen die älteste Eiszeitkunst der Welt entdeckt wurde, sollen die Besucher über die Grabungsarbeiten der Archäologen informiert werden. Manche Höhlen bleiben allerdings vergittert, sie sind noch nicht vollständig ausgegraben. Forscher haben auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan eine neue Papageienart entdeckt. Ein Vogel, der sich durch seinen lauten, kurzen und monotonen Ruf auszeichne, so die Wissenschaftler. Insbesondere wenn er fliegt, schallt sein Jack-Jack-Jack durch den Wald. Aber auch die Farbe des Gefieders dieser Art sei nicht mit der von anderen Papageien zu vergleichen. Dieses Tier hat eine grüne Krone auf der Stirn und an seinem Körper hauptsächlich blaue Deckfedern. Die Art wurde darum auch Blauflügel-Amazone genannt. Da es nur wenige dieser Papageien gibt, wollen die Forscher nun ein Schutzprogramm für sie entwickeln. Die Wale schrumpfen. Alte Fangdaten aus dem 20. Jahrhundert von 4 verschiedenen Arten haben gezeigt, dass die Durchschnittsgröße der gefangenen Tiere deutlich kleiner geworden ist. Die mittlere Größe der gefangenen Pottwale, eine der immer noch am stärksten bejagten Arten, sank von 1905 bis zu den 1980er Jahren sogar um 4 Meter, so die Ergebnisse eines Forschungsteams, das die Daten aus dem Walfang untersucht hat. Die Wissenschaftler untersuchten auch die Größe von Blauwalen, Finnwalen und Seiwalen. Arten, bei denen im vergangenen Jahrhundert leider nicht nur die Tiere selbst, sondern auch die Bestände stark geschrumpft seien, so die Forscher. Der Grund sei auch der massive Walfang in dieser Zeit.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Joachim Hagen.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Kann man ein so komplexes menschliches Organ wie das Herz am Computer wirklich originalgetreu abbilden? Eine internationale Forschergruppe sagt ja. Die Wissenschaftler arbeiten im sogenannten Living Heart Project zusammen. Mit einem virtuellen Herzmodell wollen sie genauer untersuchen, wie das Herz zum Beispiel auf Krankheiten, Medikamente oder medizinische Eingriffe reagiert. Thomas Hillebrand hat Wissenschaftler besucht, die für dieses Forschungsprojekt reale Herzzellen untersuchen.
Das große graue Gerät, das hier im Labor von Böhringer Pharma in Biberach steht, sieht so ein bisschen aus wie eine normale Tiefkühltruhe, die man so nach oben öffnet, kennt jeder. Doch ich sollte die jetzt besser wohl nicht aufmachen, ohne solche dicken blauen Schutzhandschuhe zu tragen, wie sie die Labormitarbeiterin Rachma hat.
Das wäre nicht so gut. Hier drin lagern wir unsere Herzmuskelzellen bei minus 150 Grad. In kleine Kunststoffröhrchen in solchen Verpackungen. Und damit wir die untersuchen können, müssen wir die nun auftauen.
So, hier kann ich aber jetzt zugreifen mit solchen Laborhandschuhen. Nehme ich jetzt einzelne kleine Röhrchen aus der Verpackung. Das halte ich jetzt in so ein Wasserbad. Und dann hoffen wir mal, dass die Herzzellen wieder anfangen zu schlagen, denn das sollen sie eigentlich. Wie lange muss ich das jetzt hier reinhalten?
Also das Wasser ist 37 Grad warm. Da reichen 4 Minuten. Dann müssen die Zellkulturen aber noch für 2 Wochen in den Brutschrank bei 37 Grad, damit die dann anfangen zu schlagen.
Okay, das heißt, mit diesen Zellen hier kann es jetzt noch nicht weitergehen. Aber hier im Brutschrank liegen schon praktischerweise untersuchungsfähige Herzzellen. Die nehme ich jetzt mal auf einem kleinen Objektträger. Das ist so eine Zellkultur. Nehme ich jetzt raus und mache mich vorsichtig auf den Weg ins Nachbarlabor. Dort wartet der Biologe Dr. Georg Rass, der ist Laborleiter in der sogenannten Drug Discovery Science. Er ist ja Chef eines kleinen Wissenschaftlerteams, die Methoden entwickeln, dass man irgendwann neue Wirkstoffe für Medikamente vielleicht nicht mehr an Mensch und Tier testen muss, sondern in einer Computersimulation an einem virtuellen Herzen.
So ein simuliertes Herz gäbe uns die Möglichkeit, schon früh eine Vorhersage zu machen, wie ein potenzieller Wirkstoff für ein künftiges Medikament auf das Herz wirkt. Und unsere Hoffnung ist, dass wir damit potenzielle Nebenwirkungen vermeiden können, beziehungsweise schon sehr früh durch die Vorhersage Wirkstoffe aussortieren, die später zu Nebenwirkungen führen würden. Dann kann man früh schon Entscheidungen treffen, welche Wirkstoffe die besten Chancen haben, später mal zu einem wirklich sicheren Medikament zu werden.
Ja, für ein solches virtuelles Herz muss man natürlich wissen, wie die einzelne Herzzelle funktioniert. Und dann starten wir mal die Forschung. Diesen kleinen Träger hier mit den Herzzellen setze ich jetzt hier unter das Mikroskop. Das kann ich auch noch, aber jetzt wird es deutlich komplizierter. Und Dr. Rast guckt doch schon so, als ob er jetzt lieber selbst weitermachen würde.
Ja, so ein Herz beinhaltet viele Millionen von Herzmuskelzellen, die sehr unterschiedlich sein können. Und deshalb müssen wir viele Zellen untersuchen, um zu verstehen, wie die einzelnen verschiedenen Zellen miteinander kommunizieren und zusammenwirken, um das Verhalten von dem gesamten Herzen erklären zu können. Wir sehen jetzt unter dem Mikroskop eine solche Herzzelle bei ungefähr 600-facher Vergrößerung und wir werden jetzt versuchen, eine Mikrokapillare aus Glas an die Zellmembran dieser Zelle anzusetzen. Die Mikrokapillare hat an der Spitze einen Durchmesser von ungefähr 0,002 Millimeter. Und wenn es uns gelingt, dann können wir über die Mikrokapillare die Ströme messen, die über die Zellmembran fließen. Die Ströme sind sehr klein. Wir sind in der Größenordnung von einem Nanoampere. Das ist 1 Milliardstel Ampere.
Ich sehe jetzt hier eine Herzzelle auf dem Monitor und die schlägt. Genau wie ein kleines Herz, das sieht wirklich echt faszinierend aus. Und wenn sich eine Gruppe Herzzellen zusammentut, also miteinander verbunden ist, dann schlagen die sogar zusammen.
Selbst für jemanden wie mich, der schon viele Herzzellen schlagen gesehen hat, ist es jedes Mal wieder einfach faszinierend zu sehen, wie eine Zelle unter dem Mikroskop spontan aktiv ist und wie sich Zellen zusammen organisieren und gemeinsam schlagen. Und das ist auch immer wieder dann die Motivation, sich der Herausforderung zu stellen, mehr darüber zu erfahren, wie das dann auch wirklich funktioniert. Und da sind noch viele Fragen offen.
Jetzt kann man hier auf dem Monitor Ausschläge sehen. Das ist die elektrische Aktivität dieser einen Herzzelle. Das ist hier in Biberach wirklich absolute und faszinierende Grundlagenforschung, aber mit einem klaren Ziel, ein virtuelles Herz, das sich genau so verhält wie sein lebendes Vorbild, an dem man also vorher testen kann, ob ein Wirkstoff für ein neues Medikament Nebenwirkungen haben würde oder irgendwie sonst schädlich ist. Aber wie lange wird es dauern bis zur Computersimulation eines Herzens?
wir müssen feststellen, wir verstehen noch viel zu wenig von den Zellen selbst. Und deshalb würde ich sagen, wir werden wahrscheinlich noch eher Jahrzehnte als Jahre brauchen, um eine Komplettsimulation erzeugen zu können. Was wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist, dass wir zu wenig wissen. Und das nächste Ziel sollte eigentlich sein, die Fragen zu klären, von denen wir in den letzten 2 Jahren noch gar nicht gewusst haben.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Thomas Hillebrand. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von David Nesselhauf. Die CD heißt Afrokraut. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.